Wir halten bei den ersten Psukim von Kapitel Lamentes und haben für heute eigentlich vor, in den Schatz einzusteigen, nachdem wir in den letzten Schüren vor allem auch über den Wert des Redens und des Schweigens gesprochen haben und das letzte Mal noch einen Pschat gebracht haben im Zusammenhang mit Lamatzea Chalashminis, wenn ihr euch erinnert. Und das letzte, was wir eigentlich im letzten Shio gesagt haben, war Pschat in dem Keevi Nekor, dass David HaMelech sich beklagt, gemäß diesem Pschat, über den Fakt, dass er keine klare Linie mehr verfolgen kann, jetzt in diesem speziellen Punkt, weil es nicht, wenn er schweigt, fühlt er sich nicht wohl damit, und wenn er spricht, fühlt er sich nicht wohl damit, und damit sind diese inneren Schmerzen nicht mehr zuordnenbar, und er braucht eine Lösung. Ich habe mir für den heutigen Schier eigentlich vorgesehen, die Psukim durchzugehen mit Rashi, also jetzt mit den Meforshim Rashi, bisschen Ibn Ezra, Chossid Yavetz und ein bisschen Malbim, ein wenig tiefer in den Chossid Yavetz einzusteigen mit ein paar Exkursen und dann ein paar Pschotim zu erwähnen, die Meforshim hier noch derech Drasch bringen, das heißt, dass sie nicht unbedingt ins Gesamtkonzept der Psukim einen durchgängigen Pschat bieten, sondern lediglich auf ein paar Einzelteile der Psukim mit sehr interessanten Nebenwirkungen. Das wäre das Programm für heute. Beginnen wir also noch einmal Lamnazer, wie du schon Mismoyer Ledovic. Omarki, ich habe gesagt, Eshmero Dorochai, Melchatoi Bilchoini, ich werde hüten, ich will hüten, meine Wege von zu sündigen mit meiner Zunge. Ich möchte meinen Mund ganz verschließen. Solange dieser Rosho mir noch gegenüber ist. Neilanti du mir. Ich bin verstummt, verschält sie mit Teuf. Ich habe auch geschwiegen von Gutem, uch evi neko, und meine Schmerzen sind getrübt worden oder eben verstärkt worden oder diffuser geworden, je nachdem, wie man lernt. Chamli bibekirbi, mein Herz ist heiß in meinem Innern, vahagigi sivar eish. Mit meinen Gedanken oder mit meinem Ausspruch brennt das Feuer, die Barti will scheugen, und deshalb habe ich, und ich habe gesprochen. Wir haben dann einen zusätzlichen Vorzug, der aber heute nur ganz am Rande zur Sprache kommen wird, ist heute eine Hashem Kitzi, gib mir bekannt Hashem meinen Case, was immer das bedeutet, Poshut übersetzt mein Ende, und wie das Yomai Mahi und das Maß meiner Tage, was es ist, ich möchte wissen, wann ich auf dieser Welt aufhöre zu existieren, gemäß Targum, oder ich will oder werde wissen, was mir fehlt oder was ich verfehlt habe. Rashi interpretiert die drei Psukim gemäß seinem dritten Pschat, gemäß dem Medrash Agodo, Al-Hadosois, Al-Hadinim, Al-Gzerois, Al-Zoro, Al-Zorois, Al-Israel. Auf die Dosois und Dinim, das ist der Gedusun, auf die schweren Gzerois, die und Zorois, die über den Qualisroel kommen. Und da sagt er, Omarki Eshmo Odorochai, Anachnu, Hoyo Belibeinu, Lishmoir es Asmeinu, Al-Kolazois, Haboes, Olenu. Wir wollten uns hüten bei all diesen Zoes. Wir bemerken, Rashi bringt konsequent ein Loschen Rabbin, eine Mehrzahl, während der Posuk eine Einzahl bringt. Es kommt sehr häufig vor, im Grunde genommen ist es praktisch durchgehend, dass die Psukim interpretierbar sind auf direkte Geschehnisse im Zusammenhang mit David HaMelech und gleichzeitig ohne Widerspruch auch Geschehnisse im Zusammenhang mit dem Klal Yisrael mit direkter Relevanz bis zu uns. Sagt Rashi weiter, Shaloina Harer und Daber Kosche Achamidas Hadin. Hauptangst, die hier David HaMelech ausdrückt für den Klal Yisrael, ist, dass wir nicht schlecht reden oder trachten gegen oder wegen der Midas Hadin. In Deutsch, landläufig würde man sagen, dass wir nicht mit dem Schicksal hadern, aber wer ist das Schicksal? Das Schicksal ist HaKadosh Baruch Hu, dass wir nicht mit dem hadern, was uns zusteht bzw. zufällt oder zugetragen wird, sondern es lernen zu akzeptieren und zumindest nicht streiten damit. Ungeheuer schwierige Aufgabe. Also ich sage das so salopp, das wird auch hier in dem Forschen besprochen. Dieses Bild lässt sich leicht ausdrücken, aber Rachmon el Islam, wenn jemand in einer Zorre ist oder Rachmon el Islam in einer Krankheit, dann sieht das ganz anders aus und ist eine der schwierigsten Aufgaben. Afalpi Shahoreshoim Lenegdeiru Hamitzirim Oison, obwohl die Reshoim noch immer vorhanden sind, die gegenüber uns, die uns plagen. Rashi betont also, würde man ja übersetzen, wenn noch der Roscher da ist. Und da müssen wir uns fragen, das fragt auch der Chosid Yavetz, und was passiert, wenn der Roscher nicht mehr da ist, kann ich dann machen, was ich will. Und Rashi lernt aber, obwohl die Reschäume noch da sind und dadurch die Zorro noch viel größer ist, denn direkt, im Sinn, die Plaggeister sind noch da, trotzdem wollen wir uns hüten. Nachher wird es einfacher, wenn der Roscher nicht da ist, beziehungsweise die Zorres aufhören, dann hat man nicht mehr so Schwierigkeiten, mit sich nicht innerlich aufzulehnen. Mach soim, sagt Rashi, loi sach soim soil bedischoi. Das ist dasselbe Wort, das verwendet wird für das Lab, dass man einem Ochsen keinen Maulkorb anlegen darf, während er drescht, sondern man muss ihm den Mund offen lassen, damit er auch fressen kann von der Ware, die er behandelt. Sachsäum ist also eine äußerliche, künstliche Verschließung. Sagt David HaMelech, Echmerolle Fi Machsäum, ich möchte meinen Mund verschließen mit einer künstlichen, quasi mit einem Maulkorb versehen. Venel Mudumio, Yomim Rabim, Veganech Sheinu Mitoiv, und wir sind still gewesen, Yomim Rabim, lange Zeit, der Klal Yisrael hat ja geschwiegen über Jahrtausende, Sheinu Mitoiv, Afilu mit Divrei Toiro, und wir haben geschwiegen sogar von Divrei Toiro mit Nei Yir Osam, wegen aus Angst, aus Furcht, wie man das im Klal Yisrael verschiedentlich gesehen hat. Und mit euch Kach, Keirenu Neko, Venibhal, sind unsere Schmerzen noch viel schlimmer geworden, wenn Ibhal erschreckt. Und wenn wir geschwiegen haben, Chamli Beinu Bekir Beinu, dann ist unser Herz heiß geworden, Uwe Hegioin Libeinu, mit den Gedanken unserer Herzen, Boi Erbonu, brennt es in uns, Kemoi Eish, wie ein Feuer. Der Hugoyen Lohnus, ohne mit Dabrin will schon nennen, und das, dieser Schmerz, verursacht am Ende, dass wir dann eben doch sprechen, Lefonecho, vor dir, HaKadosh Baruch Hu. Und was sprechen wir dann? Wir sprechen, Vesuische Ono mit Abim, wir lehnen uns nicht auf, aber wir sprechen, Hoidi Einu Hashem Kizenu, gib uns bekannt das Ende dieser Zores, Admosai Nie Bezoro, so lernt Rashi. Bis wann diese Zores andauern? Und dann werden wir wissen, wann wir die Zores wieder los sind. Das ist eine Anspielung auf den nächsten Postuk, der Berliner das nächste Mal im Detail kommt. Rashi lernt also klar. Erstens, wer ist der Rosholenekdenu? Das sind die Zores Hametzirimoisode. Das sind alle, das subsumiert alles, was uns plagt. Das können Menschen sein, das können Malochen sein, das können Krankheiten sein, alles, was nach Monolithan auf einen Menschen kommt. Der Oid lernt Rashi AVP, obwohl er noch Nekdeinu ist, und die Kille von Hoyeng Hashem Kitzenu, wenn wir jetzt beginnen zu sprechen, was sagen wir, was kommt dann raus? Hoyeng Hashem Kitzenu. Gib uns bekannt, wie lange die Zores noch andauern. So lernt Rashi. Der Ibn Ezra hat in einem Punkt verfolgt den gleichen Weg und wir sehen, es gibt hier unterschiedlichste Pschottim, vor allem eine große Machleukes, ob dieses Kapitel direkt weitergeht als Fortsetzung von Kapitel Lametres und sich auch auf die Krankheit von Dorit HaMelech bezieht, beziehungsweise auf diese Krankheiten, oder ob es etwas ganz Neues ist. Das ist eine Machleukes, es gibt unterschiedliche Ideen in den Forschungen, wer diese Rechoim sind, was mit derer gemeint ist, der hier gehütet wird. Wir haben schon das vorletzte Mal kurz darauf uns bezogen, derer in der Regel hier in diesem Pschotim ist ein Lebensweg oder derer mein ganz intimer Weg, mein persönliches Verhalten. Der Ibn Ezra legt zu, er lernt, dass sich dieser Mismor ebenfalls Gamseha Mismor Kemoyo Elyoin bezieht sich al Machaloso Yedava, bezieht sich auf die Krankheit von David Amelech, beziehungsweise im übertragenen Sinn natürlich auf die Zolle von Klal Yisrael. David Amelech will schweigen, da lernt der Ibn Ezra gleich wie Rashi, Shaloi Adaber, Temoi Shiedaber Hacholem Reuf Zaroi. Ich möchte mich hüten, davor so zu sprechen, wie es vorkommen kann, dass Rachmon Elizan, ein schwer Kranker, spricht wegen seinem Zar. Und was? Keilu Befi Machsoim. So wie wenn ich einen Maulkorb anhätte, möchte ich meinen Mund halten. Eschmerenu Lios Befi, Veloi Asirenu, ich werde den Maulkorb anbehalten und ihn nicht wegnehmen. Beoi Roschol Nechti, sagt er interessanterweise, Schebole Wacker Oisi. Wer ist dieser Roscho? Das ist derjenige, der mich besuchen kommt, wobei man offensichtlich von einem Gast spricht, der nicht den halachischen Voraussetzungen von Bikur Cholim entspricht, denn ein solcher Gast, der einen Kranken besucht, der sollte nicht provozierend wirken und sollte sich schon ganz sicher nicht freuen damit, dass der andere krank ist. David HaMelech spricht hier von einer Kategorie Menschen, die er auch in anderen Kapiteln beschreibt und umschreibt, die eigentlich nichts anderes wünschten als seine Matole, als seinen Fall, und die sich freuten mit jeder Zorre, die er hatte, weil sie sagten, aha, siehst du, jetzt bestraft dich HaKadosh Baruch Hu für das, was du getan hast, und dann immer ein starkes Fingerpointing. Diese Scheu bei euch, Rosh und Mekti, das ist ganz klar, wenn ein solcher Mensch kommt, dann ist das eine zusätzliche Provokation, die unter Schmerzumständen, Rachmon Elizan, noch viel schwerer zu ertragen ist und alles noch viel ärger macht. Und darauf spielt der Ibn Ezra an. Bevor wir zum Chosid Yavitz gehen, ein kurzer Hinweis auf den Malbim. Der Malbim lernt, dass es sich hier um die Grundproblematik handelt, wie man die Neshome mit dem Körper verbinden kann. Ich will nicht sprechen über diese Chatiro, nämlich die Chatiro aus Zeud HaNefesh ve'inyonav al-Metziusa be'zeh ha'guf ha'noguf. Über die Existenz der Neshome, die wir ja nur wissen, weil Chazal sie uns sagen, weil sie uns beschrieben sind. Wir haben auch das Gefühl, dass wir haben etwas, aber gesehen hat diese Neshome auf dieser Welt noch niemand. Der Al-Metzius, und dass sie eben existiert, in diesem geschlagenen Körper, der total von unten ist, von Materie, von dieser Welt, mit die Verbindung eingeht oder eingehen muss, mit der Neshome, die total von der kommenden Welt kommt. Basher Mehus HaNefesh, Aus einem Grund möchte ich nicht darüber sprechen, sagt er wieder Meller, weil das Mahusanetisch und Dobernäler mit Sechler oder. Das ist eine verborgene Sache vom Sechler oder wir können es mit unserem Sechler, so wie wir verdrahtet sind, nicht begreifen. Schodom lo jasti, rakali de achushi, denn unser ganzes Hasso, unsere Hassoge, all unser Begreifen, geht nur über die Chushim, die wir haben, die verschiedenen Sinne, mit denen wir etwas begreifen können. Mit diesen Chushim, die wir haben, können wir die Neshome nicht begreifen. Wenn ich darüber spreche, sagt er wieder mal, dann bekomme ich Angst, dass ich hier sündigen könnte mit meiner Zunge. Pen obay alidei kein, lidei chet, alidei ho iyun haze. Das spricht bereits einen Pschat an, den wir später sehen werden. Durch diesen iyun, durch diese Chatire, und das sehen wir oft, dass sich Menschen mit solchen Themen beschäftigen, die aber dafür das Rüstzeug nicht haben. Also was versucht man? Man versucht, die menschlichen Begriffe, die man hat, auf die göttliche Neshama anzuwenden, und das funktioniert nicht. Dieses Dilemma unserer begrenzten Sprache, das kennen wir von vielen Gebieten, auch Gebiete, die uns Chazal beschreiben. Allen voran der Shem Havayo. Nur um ein Beispiel zu geben, Shem Havayo, sagt Chazal, was ist die Kabone? Hoyo, hoive, ve jie. Hoyo er war, hoive er ist, jie er wird für immer sein. Jetzt, was heißt Hoyo? Hoyo, er war immer. Moment, der Zeitbegriff, seit wann existiert er? Seit Masse Bereshis. Vorher? Kein Zeitbegriff. Ich kann es nicht beschreiben, ich habe keine Blonde. Das geht nicht. Und trotzdem verwenden wir den Shem Hashem, Hoyo, er war immer, obwohl in diesem Begriff von war steckt bereits ein Zeitbegriff, der nicht anwendbar ist auf HaKadosh Baruch Hu, weil Zeit eine Brio ist auf dieser Welt. Wir haben viele solche Anomalien im Grenzbereich zwischen dem, was wir eben hier begreifen können und hier sehen können, und dem Bereich, den wir weder beschreiben noch begreifen noch irgendwie erfassen können. Und da sagt eben David Hameller, da muss man sehr vorsichtig sein, weil mit diesem Ion passiert bei einem üblich ausgebildeten Menschen von unserem Schlag eine von zwei Konsequenzen, wenn man es zu weit treibt. Entweder Rachmona Litzlan, man verreist in irgendein Gebiet, wo man sich nicht mehr zurechtfindet, oder man versucht, eine Menschlichkeit in diesen Begriff zu bringen, die den Begriff nicht standhält und nicht gerecht wird. Darum hält sich David HaMelech zurück. Die Gefahr ist in Bezug auf die Neshome, dass man nachher zum Schluss kommt, dass die Neshome Chas v'Sholem mit dem Guf zusammen zu Ende geht, was selbstverständlich nicht stimmt, das ist Fira. Und das zweite ist, was der Malbim bringt, Shigamin Efta, Verheusig Emunosi, Shiloi Ovo Lideikach, auch wenn ich 100% überzeugt bin, dass ich mit meiner Größe nicht zu solchen abwegigen Gedanken komme, kommt David HaMelech trotzdem zum Schluss Eschbomo Lefi Machsoim, Shiroi Shosim Machsoim Lefi Belile Davamise. Dass es trotzdem sinnvoll ist, auch wenn ich reden könnte, dass ich nicht rede. Warum? Bei Eudrosho Lenechi? Es nimmt so Rosso bei Mama Tase, sche Devora Jiu Leule Fuko Ule Michoi. Weil, wenn ich rede, dann wird das gehört. Und wenn es gehört wird, kann es falsch interpretiert werden. Also kann ich nicht nur reden, gemäß meinem Maßstab, wo ich überzeugt bin, dass ich die richtigen Gedanken habe und nicht auf Abwege gerate, sondern ich muss vorsichtig sein, in dem Moment, wo ich rede, gehen diese Gedanken in Worte gekleidet zu anderen Menschen, und dann werden sie unter Umständen missinterpretiert, missverstanden, verdreht oder in irgendeiner Form führen zu einem schlechten Ende. Und deshalb, einerseits, ich will schweigen, weil ich Angst habe zu reden, und auf der anderen Seite, sogar wenn ich keine Angst habe zu reden, will ich schweigen, weil es falsch interpretiert werden könnte. Und so geht der Malbim auf diesem Weg weiter und lernt nachher natürlich in der essentiellen Frage, heute Eni Hashem Kitzi, entsprechend gesagt. Soweit eigentlich die Erforschung. kommt hier der Chosid Yavetz und schreibt Gewalt. Und er hat ein paar Probleme mit diesem Pschotim. Greift zuerst den Ibn Ezra mit scharfen Worten an, indem er sogar sagt, das ist eine scharfe Ausdrucksweise. Und später hat er eine noch schärfere dort, wo es um den Pschat von Rashi geht. Er sagt, erstens mal, wenn das Kapitel sich einfach auf die Heuli, auf die Krankheit bezieht von David HaMelech vom letzten Kapitel, so wie der Ibn Ezra lernt, dann versteht er nicht, was die Wiederholung soll. Im Grunde genommen, gemäß wie der Chosid Yavetz lernt, steht da nichts Neues in diesem Kapitel. Zweitens, David HaMelech betont, dass er seine Zunge hüten will. Wir haben das sehr stark gesagt. Eschmoro le Scheuni, Eschmoro le Viehmachsäum. Ja, Moment mal, und wie steht es da mit den Gedanken? Sind diese Gedanken frei? Kann er mit diesem in Gedanken mit HaKodesh Baruch Hu haben? Wir werden uns ja schwer hüten davor, sogar die Gedanken zu haben, wenn es irgendwie geht. Drittens, wenn man wörtlich lernt bei Oid Rosh Olenekti, fragt der Chosid Yavetz, was heißt, solange der Rosche vor mir steht, heißt das etwa, dass David HaMelech seine Zunge freien Lauf ließ, wenn der Rosche nicht mehr vor ihm steht? Bei Oid Rosh Olenekti ist ja eine Betonung. So wie der Malbim lernt, ist das sehr gut, denn es ist eine Steigerung, wenn ich werde mich hüten vor diesen sprechen um die Probleme rund um die Neshome, weil ich meiner nicht sicher bin, und sogar wenn ich meiner sicher wäre, werde ich mich auch noch hüten, weil ich nicht will, dass meine Worte missinterpretiert werden. Dann ist es klar. Nach Rashi ist es auch klar, denn Rashi beinhaltet in diesem Zug in die Tfille, ich will nicht darüber sprechen, der Euro soll nicht die, obwohl der Rosso jetzt noch da ist, will ich mich hüten davor, mit dem Schicksal zu haben. Und das ist auch wiederum gut, denn wenn der Rosh nicht da ist, dann ist diese Prüfung bereits viel weniger schwer, denn die Zorros sind am Abklingen, oder sie sind sogar ganz weg, und dann geht es nur um eine Vergangenheitsbewältigung, was bedeutend einfacher ist. Nach dem Schatz von Ibn Ezra ist das aber schwer. Als letztes betont der Chosid Yavetz, heute Eni Hashem Kitzi, direkt übersetzt, gib mir mein Ende bekannt. Wenn wir den Posuk auf die Krankheit von David HaMelech beziehen, lernt Rashi, David HaMelech will wissen, wie lange er noch mit dieser Krankheit leben muss. Das haben wir ja ausdrücklich genauso gelernt. Das erstaunliche Loschen in Rashi war ja, bis wann wir in der Zoro sind, fragt er, das ist sehr schwierig. Und er drückt sich sehr pointiert aus, in diesem Schab finde ich keinen Reach und keinen Tam, das kann nicht sein. Und er betont, ein Kranker oder jemand, der Zoro hat, bittet in erster Linie um Erlösung von den Schmerzen und um Heilung. Und nicht unbedingt um Kenntnis der Dauer seines Leidens in seinem Leben. Jetzt mit diesem Punkt, da kann man eine Bemerkung anfügen. Natürlich, Mijachnis Räuscher, Ben Horem, Halvoima, Elever, steckt seinen Kopf zwischen diese Giganten, der Chosid Yavetz auf der einen Seite und Rashi und anderen Forschern auf der anderen Seite. Aber ich glaube, hier liegt ein Punkt, den darf man ruhig sagen. Es gibt viele Zores, die, alle Zores sind schwer zu ertragen. Und trotzdem, wenn man die Zeit von einer Zore kennt, wird sie unter Umständen sehr viel leichter zu ertragen. Sehr simples Beispiel. Jemand hat auch monolithischen Zahnweh. Man tut es am meisten weh in der Nacht, wenn man nicht einen Arzt anrufen kann. In dem Moment, wo man das Appointment hat, dass man in 2 Stunden zum Arzt gehen kann, dann weiß man, okay, 2 Stunden, irgendwie hält man das durch. Aber es tut doch genau gleich weh, wie in der Nacht, als das Appointment noch nicht da war. Schon der Gedanke allein, dass der Arzt da ist, dass man zum Arzt geht und dass die Geschichte ein Ende hat, gibt ein ganz anderes, einen ganz anderen Zugang zu der Schmerzverarbeitung. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, glaube ich, bei David Hamelef, wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen, bei ihm war Zorres in irgendeiner Form immer verbunden mit einem Gedanken, der hieß, warum? Und auf seiner Madrege konnte er es zuordnen. Das heißt, er wusste, warum bestimmte Zorres kamen. Bestes Paradestück ist, weil immer David, El Gott, Zahime, Eugni, Klono, Beada, Shem, und so, Kirabim, Rachmon, Beada, Onomar, Epoilo, Altima, Kodesporchu, Altina, Kodesporchu vor die Wahl stellte, welche Zorres er für eine bestimmte Tat auf sich nehmen musste. Da sagte er ja ausdrücklich, Niflono, Beada, Shem, er nimmt die Krankheit, Rachmonelizam, nimmt er auf sich und nicht die anderen beiden Möglichkeiten. Warum? Weil Kirabim Rachmon, was ist Teitsch? Und in dieser Krankheit, konkret gefragt, hat David Hamelef um Heilung gebeten oder nicht? Selbstverständlich ja, war dort der Gedanke. Aber ein Teil der Pfille war, bitte auf Kudusporku, heile mich. Und der zweite Teil war, wie lange er es aushalten muss. Denn es war ja eine bestimmte Zorre als Kapore auf eine ganz bestimmte Tat. Und darum glaube ich, dass sowohl vom Inhalt wie auch ganz speziell bei David Hamelef kann es durchaus einen Sinn machen, wenn seine Tfille lautet, bis wann, und nicht nur ausschließlich, heile mich jetzt. Das eine schließt das andere nicht aus, aber es kann durchaus Sinn machen. Auf jeden Fall, der Chosid Yavetz stellt sich ganz extrem dagegen und sagt, eineni moizeboreach betam, das macht mir keinen Sinn. Und der Chosid Yavetz verfolgt deshalb mit all diesen Psukim eine andere Richtung. Er verfolgt die Richtung Uldati Kavones Hamizmor. Lahagit oizem da gosoi alshelo jochel lis boinen besoidois of Yisborach. Iker Punkt bei David Hamelef war, er wollte zum Ausdruck bringen seine Angst, dass er nicht tief genug in Teure hineingreifen kann. Lohovin lis boinen besoidois of, sich missbeunen zu sein, in die Pseudois, in die Geheimnisse, in der Teure, in HaKodesh Baruch Hu und alles, was damit verbunden ist. Das macht besonders Sinn, wenn man weiß, was der Goren zu Beginn nicht lehrt. Wir haben das vor etwa 8 Jahren einmal gelernt, oder 9 Jahren. Dort hat es einen Posuk, den teitscht der Goren aus, auf Pshat, Drush, Remes, Sot, und betont dort, Pshat ist die einfache Interpretation, Drush ist die erweiterte Interpretation, Remes sind die Andeutungen und Sot sind die Geheimnisse, die hinter jedem Wortbuchstaben, hinter in Teure drinstecken. Und der Goren betont dort, dass der eigentliche Iker Alimut sollte sein, die Pseudois zu verstehen. Das ist der Iker Alimut und der Pshat, Drush, Remes sind lediglich die Wege, wie man dazu kommt. Aber der Tachlis wäre eigentlich zuzukommen zu diesem Sot. Wir sind in der Regel froh, wenn wir ein bisschen den Pshat richtig verstehen und sind da in der Regel sehr genügsam. Aber der Tachlis sollte eigentlich sein, dass man zu diesem Sot herankommt. Und da gibt es ein paar Probleme, die David Hamelef hier aufzeigt, in unserem Kapitel. Ein paar Probleme, die damit verbunden sind, wenn man sich mit Sot beschäftigen will. 3 Gründe zählt der Chosid Yavetz auf, warum es so schwierig ist. Der erste Grund ist der Yetzer Hora. Die Quellen des Iyuns, des vertieften Lernens, sind außerordentlich schwierig und schwer zugänglich, schwierig zu begreifen. Schwierig zu begreifen heißt, erstens einmal, man muss sehr viel Voraussetzungen mitbringen, damit man überhaupt sich herantastet und zweitens, sie sind gefährlich. Denn je tiefer man eindringt, desto größer ist der Jezera, dass der einen auf gedankliche Abwege bringen kann. Das ist eine Denkweise, der stehen wir nicht so nahe. Wir haben nicht so Angst vor einem Gedanken, wahrscheinlich fälschlicherweise. Keine Angst vor einem Gedanken, nur was tut schon ein Gedanken. David HaMelech hatte Angst davor. Und eigentlich sollte man Angst haben. Wir wissen den Klaus von Chazal, Jehure Aveiro, Koshime Aveiro. Wir können mit einem Gedanken mehr kaputt machen, in gewisser Hinsicht sogar mehr, wie mit einer Tat. Hier zittert David HaMelech vor dem Gedanken. Er hat ein Problem. Er hat nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Das ist Problem Nummer 2. Er hat außerdem Problem Nummer 3 mit Unzulänglichkeiten in seinem Umfeld zu kämpfen. Yisurim, Krankheiten, Ablenkungen, seine Regierungsgeschäfte etc. Also ein ganzes Arsenal von Ablenkungen. Und was er weiß genau, was er eigentlich erreichen sollte, wäre die Tiefen von Teure zu begreifen. Jetzt steht er vor einem Dilemma. Was soll er tun? Soll er sich damit beschäftigen, Gefahr laufen, dass er Chas v'Sholom auf Abwege gerät, oder soll er sich nicht damit beschäftigen? Man erzählt eine Story, dass man einmal den Goren gefragt haben soll, wir wissen ja, Kol HaGodel Mechavero Yitzroi Godel Mimenu. Jeder, der größer ist als der Chaver, hat einen größeren Yetzorah. Und man kann sich das schwerlich vorstellen, wo liegt der Yetzorah von einem ungehittenen Godel, der so viel weiß von Teure, dass ihm im Grunde genommen in Halocha fast nicht passieren kann. Und man soll ihn einmal gefragt haben, wo denn bei ihm der Yitzroi Godel Mimenu, der größere Yetzorah, liegt. Denn physisch kann man sich das nicht vorstellen. Und er soll geantwortet haben, es ist eine vero eventovato, dass wenn man den Yetzer Hore einschätzen könnte, den er hat, sich in Gegenden von Teure zu begeben, die nicht für ihn bestimmt sind, versuchen Wissen anzureizen, das er nicht in irgendeiner Form letztlich begreifen kann und das ihn schaden könnte, dann würde man verstehen, dass sein Yetzer Hara größer ist als der zum Teil lediglich physische Yetzer Hara, der bei, in Anführungszeichen, kleineren Menschen da ist. David HaMelech hat also gezittert. Und immer Forschung bringen hier, so weit hergeholt ist diese Geschichte nicht. Wir haben die Gemorre in Chagige, die Gemorre erzählt dort, Arbo'o nichnesu bepardes. Vier Leute sind hineingegangen in den Pardes. Pardes ist der Ausdruck, ist erstens mal die Abkürzung für Pschat, Drusch, Remes, Zot, für diese vier Arten der Interpretation, also vier Tiefen, würde ich sagen, der Interpretation. Und es heißt auch gleichzeitig der Baumgarten, also der innere Garten von HaKadosh Baruch Hu Soides. Und das sind diese vier Leute. Ben Azai, Uben Soimo, Acher, Rabbi Akiva. Ben Azai, Ben Soimo, alle sehr, sehr große Leute. Acher, Elisha Ben Avuyo, der auch ein außerordentliches Wissen hatte, leider vom Weg abgekommen war. Und Rabbi Akiva. Und die Gemara sagt, drei davon sind nicht ohne Schaden herausgekommen. Nur einer hat es überstanden. Ben Azai Heitzitz Venifka. Ben Azai hat hineingeblinzelt. Heitzitz ist ein ganz klein wenig. Er war dort in einer verbotenen Gegend. Venifka. Und er hat einen Schaden davon getragen. Darunter von das. Ben Soimo hat auch hineingeschaut. Heitzitz Umeis. Und er ist gestorben. Yo'olov Neymar, Yo'kob Eni Hashem Amodus von der Chassidov. Er war ein Chassid. Er war ein gewaltiger, ein Gigant von einem Tanne und trotzdem Meis. Elisha ben Avuyo, Kitzes bin Tios. Elisha ben Avuyo hat das Wissen ausgenutzt, zum entweder in diesen Höhen oder nachher auf dieser Welt. Kitzes bin Tios, er hat die Pflanzen abgeschnitten. Und Chazal erzählen uns, dass er die Neugestellte bei Rabban die er gesehen hat, welche Matrichen bei Teuro, die Hasloch halten, die gut lernten, heuer immer allein Milin um mich Tatmin. Er hat sie versucht, auf Abwege zu bringen, hat ihnen gesagt, ihr sollt dieses machen, sollt jenes machen, um mich Tatmin. Wir haben damals darüber gesprochen und sie sind still geworden. Das heißt, er hat ihr Lernen kaputt gemacht. Er hat sein Wissen ausgenützt, um hier einen Schaden anzurichten. Und Rabbi Akiva ist der Einzige. Nicht nach Bescholem, Bejosser Bescholem. Er ist wirklich hineingegangen, also nicht nur Heizit, nicht nach Bescholem, Bejosser Bescholem. Und an anderem Ort erzählen uns Chazal, der Af Rabbi Akiva, und sogar bei Rabbi Akiva, Bixu Malachi Ashoes der Durchfall. Die Malachi Ashoes wollten ihn hinunterstoßen, in irgendeiner Form auf Abwege bringen. Und wir haben ja gesehen, bei den anderen drei hat es praktisch zu einem Totalschaden geführt. Omalahem hat Kodesh Bochu die Malachi Ashoes beruhigt. Hanichu lezokein ze shorroi lehishtamesh bechoidi. Lasst diesen Zokein, er ist roi, er ist es wert lehishtamesh bechoidi. Wir sehen also hier zwei Punkte. Erstens, dass sich beschäftigen mit Soldes HaTeuro, mit tiefen Gedanken, mit sehr tiefen Gedanken, ist immer auch mit Gefahren verbunden. Und zweitens, um etwas zu verstehen im Lernen, braucht man einen Schuss. Man braucht ein Verdienst. Es geht nicht einfach so. Das ist kein Selbstbedienungsladen, wo sich jeder nehmen kann, was er will, sondern wir brauchen eine enorme Schatte, die Schmeier, dass man nicht auf Abwege gerät, dass man einen Zippuk hat im Lernen, dass man Antworten findet auf Fragen, die man hat, die einem nagen, dazu braucht man eine Schatte, die Schmeier. Rabbi Akiva hatte das in vollkommenem Maß, dass er von der Sprachung ausdrücklich gesagt hat, Scheroili, Stammisch, Bechoili, er ist Roui zu sein auf der Madrege, auf der er ist, und in dieser Madrege kann er hineinkommen in den Paradies und auch wieder unbeschadet den Paradies verlassen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, auf den David HaMelech in diesen ersten Psukim Stellung nimmt. Auf diese Punkte bezieht er sich. Zur Vorgehensweise des Yetzer Hora. Was hat das mit dem Yetzer Hora zu tun? Was macht der Yetzer Hora? Wie geht er vor? Und wenn wir wissen, wie er vorgeht, dann können wir verstehen, warum bei gedanklichen Experimenten der Yetzer Hora noch viel gefährlicher ist wie bei Taten. Der Kolbe Kalbowitz umschreibt es auf sehr gerechte Art und Weise und erklärt uns, dass die ganze Arbeit vom Yetzer Hora ist Fakes zu verehren. Das hat ja schon die Schlange bei Odomorischen gemacht, indem sie der Chava gesagt hat, Leumäustemusson. Was heißt Leumäustemusson? Es ist nicht. Du behauptest, du wirst sterben. Ich behaupte, du wirst nicht sterben. Was bleibt nachher übrig? Ein Zoffek. Bleibt ein Zoffek? Es hat sie doch recht. Eis ist vielleicht nur ein Gerücht, aber vielleicht doch. Dieser Zoffek, dieser nagende Zweifel, der bleibt und der macht Schaden. Das ist die erste Waffe vom Yetzer Hora, ist einen Zweifel zu machen. Die zweite, wir haben den Alvarez einmal sehr eingehend durchgenommen im Zusammenhang mit den entsprechenden Psukim in Mishle. Ich möchte nicht den ganzen Kolbe Alvarez noch einmal hier bringen, aber eben der Yetzer Hora, er versucht einen Zweifel zu legen. Wenn er damit Hasloche hat oder keine Hasloche hat, was immer, dann ist die nächste Stufe ist, er versucht das Verbotene unter den Mäntelchen vom Teurer mit guten Ausreden als eine Mitzwe zu verkaufen. Kennen wir auch. Und das dritte ist, wenn er damit fertig ist, dann versucht er zu sagen, schau, du kannst hier mit den natürlichen Mitteln, mit den menschlichen Mitteln eine große Hasloche erreichen und dich in den Totalen der Chateva begeben, und den Rest wirst du dann machen. Das sind so die üblichen Sprüche, die man hört: ich möchte gerne zuerst einen Haufen Geld verdienen und dann werde ich mich zum Lernen setzen oder mich mit Mitzvot beschäftigen, was immer. Also in irgendeiner Form die falsche Priorität setzen und dadurch den Menschen, dann hat er ihn ganz gepackt. Der Beginn des Weges ist immer ein Zoffet. Es ist das gar nicht so verboten. Vielleicht geht das. Vielleicht geht es doch. Ja, und da könnte man doch einen Terz sagen. Das ist die Art des Jezora. Und mit dieser Art hat er natürlich besonders viel Erfolg, wenn man nicht sattelfest ist in Emune und sich mit Dingen beschäftigt, die bei einem Faces auslösen können. Das kennen wir auch. Man braucht nur, ich glaube, jeder hat diese Erfahrung schon einmal gemacht, wenn man irgendwie einen Artikel liest, der nicht ganz jetzt in religiöser Hinsicht stubenrein ist und eine wunderschöne Argumentation findet, die absolut apikorsisch ist, to start with, und es nagt weiter. Und ich weiß, es stimmt nicht, es ist apikorsisch gegen Jiddischkeit, es verhebt nicht, nicht hinten und nicht vorne. Und der Gedanke lässt einen röschen. Was ist falsch, er lässt ein Räuschen? Kleiner Zweifel. Vielleicht hat es noch was dran. Dieser Mann war doch nicht der letzte Trottel oder diese Frau, die das geschrieben hat. Und der Ernst ist, er ist Aprikose. Und je höher man hinaufkommt in diese Höhen, beziehungsweise tiefer in die Tiefen der Säudes, desto subtiler sind die Gleichgewichte. Und je subtiler die Gleichgewichte sind, desto leichter ist es, mit einem kleinen Gedanken einen Zweifel zu streuen. Ist das wirklich so? Habe ich das richtig verstanden? Könnte es nicht auch anders sein? Und wenn dann noch irgendwo ein Ego mit hereinspielt, was bei uns niemals auszuschließen ist, dann hat man noch ein Interesse und dann hat man einen Farbfilter. Es erscheint einem rosa, was man gerne rosa sehen möchte, und dann ist Hopfen und Malz verloren. Und vor diesem, genau diesem Vorgehen hatte David Hamelech eine gewaltige Angst. So weit, so gut. Das sind also die grundlegenden Schotten, wie wir sie in diesem Psukim haben. Und wir werden Blineider das nächste Mal auf die zweite Hürde, das ist der Eugenia Shemkitzi, Umidas Yomai Mai, die begrenzte Zeit, und die dritte Hürde, die Krankheit, darüber haben wir schon ein wenig gesprochen, noch weiter eingehen. Wir kommen noch einmal auf die grundlegenden Aussagen von David Hamelech im Zusammenhang mit Eschmero. Ich möchte gerne meinen Mund hüten und ich möchte gerne meine Zunge hüten, was das bedeutet, wovor er sich da hüten möchte. Wir haben ein relativ weites Spektrum in den Meforschim zum Thema Dilemma reden oder schweigen und zum Pschat in diesem Psukim. Ein erster Gedanke aus dem Leben von David Hamelech, was das Dilemma bedeutet von Reden und Schweigen, wird in dem Meforschim gebracht, als David Hamelech vor Absalom, seinem Sohn, floh. Da war er auf einem absoluten Tiefpunkt. Er hat eine ganz kleine Menge Menschen hinter sich und der ganze Qualisroel folgte dem Absalom, der beeindruckte durch sein wunderbares Auftreten, wie Chazal sagen, durch seinen Körper. Er war ein sehr schöner Mensch und er konnte mit, vielleicht darf man das so sagen, etwas Demagogie, packte er den ganzen Eulen ein. Und David Hamelech steht da und wird verfolgt, und er flieht vor seinem eigenen Sohn, das Ärgste, was man sich überhaupt vorstellen kann, sagen uns Chazal. Und er flieht. Und jetzt löst sich aus der Menge der Gegner ein Mann namens Shimi ben Gero, und der Shimi ben Gero flucht David Hamelech und sagt: jetzt hast du's. Jetzt geschieht dir recht. Denn er, der Shimi ben Gero, war ein Nachkomme, also von dem Haus von Shaul, und konnte sich nicht beruhigen darüber, dass David HaMelech den Scholl, in Anführungszeichen, die Melucha weggenommen hat. Was natürlich nicht stimmt, er hat sie nicht weggenommen, er hat sie erhalten, Alpi Hashem, durch den Novi, aber dort war irgendwie der Gedanke noch vorhanden und jetzt hat es sich erreicht, du erhältst jetzt deine gerechte Strafe. Das hat er gesagt und noch mehr. Und dann, das war nicht genug, er hat begonnen Steine zu werfen. Und jetzt muss man sich vorstellen, Moment mal, David HaMelech war immer noch der gekrönte König. Und einen König zu beleidigen, ist bekanntlich ganz klar eine Todessünde. Das darf man nicht. Und da steht der Feldherr von David aus, der Avisha ben Zruja, und sagt, weißt du was, gib mir den Befehl, der Osiru es räuschelt. Kein Problem, ich mache dem Mann meinen Kopf kürzer, er hat den Tod verdient. Und David HaMelech sagt, nein, nicht jetzt, es ist nicht die richtige Zeit. Er, David HaMelech, hat äußerste Zores und ist überzeugt in dieser Zore zu sagen, Hashem Omaloi Kalel es David. Er kann ja auch nichts machen, ohne dass HaKadosh Baruch Hu ihm den Reschuss dazu gegeben hat. Und deshalb werde ich jetzt schweigen. Das war das Schweigen hier im Posuk. So lernen die, der eine mit Feuer, der Chazetzion, lernt es aus diesem Posuk von Eschmer Olafim Achsel. Und erst viel später, die Barti Bilschoini, hat David HaMelech gesprochen. Die ganze Meise, David HaMelech sagt noch dazu, vielleicht sieht HaKadosh Baruch Hu mein Problem. Also auch nicht, er soll sehen, was der andere mir tut, sondern HaKadosh Baruch Hu soll mir helfen und soll sehen, wie ich dran bin und mir helfen. Mit den anderen nicht mein Problem. Darüber haben wir auch gesprochen im Zusammenhang mit Moisa Dino Yeshmaim Hune Enes Triller. Wenn jemand seine Dinin zu HaKadosh Baruch Hu schiebt, das ist sehr gefährlich, weil er dann die Widersabin erweckt. Nun, was ist nachher passiert? Dieser Ulayir Hashem Be'oni, das ist eine Anspielung auf einen Mama Chazal von Hanelorim Be'enon Oidim, Schömin Cherpos und Be'enon Meshivim, die verschämt werden und nicht zurückverschämen, obwohl sie etwas sagen könnten. Also der, der nicht zurückverschämt, weil er effektiv nichts zu sagen hat, das ist nicht dieser Chazal, sondern der Chazal ist, er könnte etwas sagen, sagt nichts. Er erhält eine Gebura, so wie die Sonne, die über den Mond eigentlich gewonnen hatte, durch ihr Schweigen. Und warum hat sie geschwiegen, als der Mond kam und sagte, IF soll ich nehmen lochen, das haben wir gesagt, das geht recht und es geht nicht, wenn zwei das Gleiche tun, die gleiche Führungsposition haben. Ganz einfach, weil die Sonne gesagt hat, so wie Herr Neusche das damals ausgeführt hat, ich kann nicht teilen. Was soll ich ihm sagen? Du lechi ismati. Sagt er doch zu Recht, du lechi ismati. Wir haben im Grundgedanken hat der Mond recht. Zwei können nicht. Aber wenn ich jetzt beginne zu schreien, ich habe keine Argumente. Ich kann nicht sagen, du sollst gehen. Ich kann das Einzige, was ich dem Mond sagen kann, ist, warum schiebst du es auf mich? Probier du alleine. Wir haben keine Argumente. Also was hat die Sonne getan? Sie hat geschwiegen. Und für dieses Schweigen und nicht aufbegehren, ist sie die Sonne geworden und der Mond ist der Mond geworden. Auch das sagen uns Chazal, dass in jeder Situation, wo eine solche Pappsituation herrscht, und zwar ja hier bei David HaMelech auch, was soll er beginnen zu schreien? Scholl HaMelech war schlecht. Das kann er nicht. Er hat ja die Melucha nicht alleine genommen. Er hat die Melucha erhalten. Wenn er, der Shimi ben Gero, hält, dass die Melucha bei Scholl sein sollte, dann ist es an HaKadosh Baruch Hu zu beweisen, dass David HaMelech der Melech ist. Also hat er geschwiegen. Was ist herausgekommen aus dieser Story? Wir haben es in einem Shir einmal ausgeführt im Zusammenhang mit dem Ish Yehudi, Hoyer Beshushan Abiro, Chazal fragen, dieser Ish Yehudi war doch ein Ish Yemini. Der war nicht von Shevet Yehuda, sondern er war von Shevet Binyamin. Warum wird er hier nicht Yachis, warum wird er hier bezogen auf Shevet Yehuda? Und Chazal erzählen uns eine mäuerliche Meise. David HaMelech hat ja nachher auch noch nach dieser Geschichte hat er Shimi ben Gero nicht verurteilt. erwies ihn Leben. Shimon ben Gera kam ja als allererster, als David HaMelech wieder im Amt war und bat ihn Mechile. Und David HaMelech sagt, so wie eine Anspielung auf Josef HaTzadik, so wie Josef seine Brüder nicht gerecht hat, so rächt er sich im Moment auch nicht an Shimon ben Gera. Interessanterweise, als David HaMelech starb, das ist die Aktor, die wir letzte Woche geleint haben, hat er zu Shlomo HaMelech gesagt, und diesen Typen, den lässt du mir nicht laufen. Was titzigst du? Hält er Eretz Chayef Misse, warum hat er ihn dann am Leben gelassen? Hält er Eretz nicht Chayef Misse, warum lässt er ihn dann durch den Sohn töten? Die Antwort geben uns Chazal. David HaMelech hat gewusst, Shimon ben Gera ist eigentlich Chayef Misse. Aber in Ruhe hat er gesehen. Und menschlich ausgedrückt, Shimon ben Gera war ein junger Mann. Und David HaMelech sagte sich, Shimon ben Gera ist wohl Chayef Misse, aber seine Nachkommen nicht. Also wird er den Shimon ben Gera sehr wohl seiner Strafe zuführen, aber erst viel, 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 viel später. Und deshalb hat er zugewartet und hat ihm auch Meuchel gelesen. Und was ist daraus herausgekommen? Ich kann auch sagen, er hat in Ruhe gesehen, dass von dem Shimon ben Gera, da kommt noch etwas heraus. Und was ist herausgekommen? Mordechai HaYehudi. Der Mordechai ben Joir ben Shimi ben Kish Ishimini, das war der Shimi. Der Mordechai HaYehudi und die Esther Malko waren direkte Nachkommen von Shimi ben Gera. Und das hat David HaMelech gesehen. Und er hat gesehen, er hat gesagt, ich habe ein Recht, den Shimi ben Gera umzubringen auf dem Platz. Aber ich will nicht seine Nachkommen töten. Die sollen leben. Weil ich sehe, dort hat es einen Moschiach. Und interessant war, wie diese Geschichten immer spielen. Chazal erzählen uns noch weiter. Die Frau von Shimi ben Gera hat David HaMelech das Leben gerettet. Wie? Als der Ebiosar Koyen auf der Flucht war vor Absalom, um David HaMelech praktisch die Intelligence zu bringen, also ihre Detektivarbeit zu bringen, wurden sie ja verfolgt. Das war bei Ebiosar. Und sie kamen in das Haus von Shimi ben Gera. Und es war offen. Dann kam der Aldeles für Shimi Psucho. Nicht mehr zu schauen, wie Jordule solcher Beuer. Und sie versteckten sich in der Wassergrube oder in der Grube, um nicht von ihren Verfolgern sofort getötet zu werden. Miyapo eche Shimi, uporsamosa, kam die Frau von Shimi, sie hat gewusst, was sie da tut, hat über den Brunnen zugedeckt und noch eine Decke und ist darauf gegessen, so wie wenn sie ihre Zoche machen müsste. Und die Verfolger kamen und sagten, sie wussten, die sind da irgendwo. Die beiden Zadikin, die gehen nicht in ein Zelt, wo eine Frau in unsinnigem Zustand sich befindet. Kann nicht sein, sie gingen weiter. Ebiosar und Zodok waren gerettet, kamen zu David HaMelech und verhalfen ihm zu seinem Sieg letztlich über Absalom und zum Einsatz in die Melucho. Und sagt HaKadosh Baruch Hu, Heul war Al-Jodan Himmeltu, Asido, Shiyetsum Imenu, Schneezadikum, Shepoidines, Israel Al-Ideen. Also, die gute Tat führt wiederum zu einer guten Tat, Eilu, Mordechai, Esther. Also, das ist verwoben ineinander. Einerseits der Schuss von David HaMelech, der den Shimi leben ließ, obwohl er das absolute Recht hatte, ihn auf den Platz umzubringen, wegen Mordechai, Esther, und der Schuss der Frau, die ihres dazu beitrug und half, den Ebiosar und Zodok zu retten und dadurch die Rettung von David und den Wiedereinsatz von David eigentlich direkt verursachte. Sie hatte den Schuss, dass Mordechai der Esther direkt von ihr abstammten. David hatte den Schuss, dass Mordechai auf seinen Namen Ish Yehudi genannt wird. So sind diese Schicksale, wenn man das so nennen darf, miteinander verwoben. Und das, so lernt er heute David, liegt in diesem Dilemma von David HaMelech. Soll ich jetzt reden, soll ich nicht reden? Und das kann man sich vorstellen. Der Melech hat ein Recht, er konnte sein Recht ausführen und den Shimi umbringen. Und er hat es nicht getan und erst viel, viel später hat er den Mund aufgemacht und den Shimi Ben Gero verurteilt. Das wäre ein kleines Beispiel von einem solchen Chart. Schweigen und abwarten. Das Schweigen, vielleicht hier ein Hinweis, das kann auch andere Gründe haben. Es kann den Grund haben von Abschluss, von Faulheit. Interessant ist, dass wir im Chöves Halvores, der Chöves Halvores beschreibt in seiner Hakdome, wie er zu diesem Sefer gekommen ist. Und er beschreibt, dass er durchaus die Gedanken hatte, er beschreibt, warum diese Gedanken so wichtig sind, weil es ihm klar war und eigentlich immer klar ist, dass Haloche und Pshat im Posuk nur ein Teil von Jiddischkeit ist, der andere Teil ist die richtige Haschkoffe und das eine ohne das andere taugt nicht. Die Havonas halve Aleif, der Chöivas halvoros, die Chöivas halvoros, die Pflichten des Herzens, also des Gedankens, der Emotionen etc. Also dieser ganze Teil ist ein essentieller Part von unserer Religion und er hat das Zeug dazu, diese Gedanken aufzuschreiben für alle Teures. Und dann beschreibt er uns sein Dilemma. Soll er nicht? Erstmal oder viel machen. Er hat es ja für sich. Es könnte ja falsch interpretiert werden. Alle diese guten Ausreden. Und am Schluss beschreibt er, Vekarscher Samoisi, Lohosi, Massa, Töre, Chaseme, Olai, Ulahaniachli, Mechaveiroi, Schafti, Bochoschadeti, Es Nafshi, Al Bocharo bim Nucho, Velishkoin bim Oin Haslo, da Haschketu Vitro. Als mir klar wurde, wenn ich diese Bürde, das war für ihn ein Riesenoll, wo er auch beschreibt, eine der Ausreden war, dass er schreibt, er hatte Angst, sei ja da ein ganz pikantes Detail. Er beschreibt hier, dass er Angst hatte, die arabische Sprache nicht gut genug zu können, um ein solches Sefer in Loschen Arbi, das war in Arabisch geschrieben, also in Mammeloschen der Leute zu schreiben und dadurch ist einfach nicht ganz so schön, wie das herauskommt. Das war eine der Teruzi. Aber der Hauptpunkt war, als er in sich kehrte und feststellte, dass da ein ganz bisschen Faulheit dahinter ist. Es ist einfach der Drang nach einem angenehmeren Leben. Und warum soll er sich diese Bürde auftun, dieses Sefer korrekt zu schreiben und für alle Teures aufzuschreiben? Er kann es ja ruhig haben, er ist ja immer noch der gleiche Godel, der er vorher war. Niemand weiß ja davon. In dem Moment, wie Joresi, da bekam ich Angst, dass es eine Lust ist, diese Machschove liegen zu lassen. Dass dieser Gedanke mich dazu verführt, eine ruhige Kugel zu schieben, wie man in Deutsch sagen würde, ein ruhiges Leben zu führen. Und das ist in der Essenz, ist es Abschluss. Und er prägt den Satz hier ein, wo es ging, ich habe doch die Kelim nicht 100%, ich kann mich zwar vorbereiten, so gut es irgendwie geht, trotzdem, habe ich mich erinnert an denjenigen, der gesagt hat, min hasehirus, es gehört zu aller Vorsicht, nicht zu vorsichtig zu sein. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme in der Vorsicht, nicht zu vorsichtig zu sein. Denn die zu vorsichtige Vorsicht, die führt zu einer Paralysierung, die garantiert zu einem Totalschaden führt, was eigentlich genau gegen diese Vorsichtsmaßnahme wäre. Mir gefällt dieser Satz vielleicht als Motto von unserem heutigen Shio, Min Hasehirus, Shiloi Tarmele Hisoer. Es gehört zu den wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, nicht zu vorsichtig zu sein. Und er hat aufgrund von dem beschlossen, dass er eben diesen Chibur macht. Und was haben wir für eine Jerusha? Es ist absolut gewaltig. Es ist eines der Basisformen von Rishoyim, das wir heute haben. Das ist der Chöves Halvores und der wird ja heute noch immer so gelernt wie früher. das ist auch ein solches Dilemma bei einem späteren Gödel. Und dieses Dilemma wird beschrieben in einem der Meforschim, der Briss Avrom, nein, der Barash El-Kabetz und der Migdal David, die beide in diesem Punkt auf Heucheach Heucheach eingehen. Eschmorole Fimachsäum, es ist das Dilemma, soll ich dem anderen sagen, was er falsch macht oder nicht? Das ist auch das Dilemma des Volkes Halvores. Wenn ich nichts sage, geht es mir besser und lass mich in Ruhe. Auf der anderen Seite, wenn ich erstmal warte, bis ich gar keine Fehler mehr habe, dann habe ich mir dazu gelesen, die Mittel von Heucheach Heucheach. Also, was ist die Eise? Die Eise ist selbstverständlich Gscheut Atmecho, Beachat Zach, Gscheut Acherim. Wenigstens in diesem Punkt, den ich dem anderen sage, sollte ich in Ordnung sein. Wenn ich jemandem sage, er soll still sein beim Dabbeln, dann muss ich selbst sehr vorsichtig sein, was ich tue beim Dabbeln, denn sonst wird man mir zu Recht einen Spiegel vorhalten. Aber auf der anderen Seite, nichts sagen, das bringt auch nichts. Etwas sagen, da muss ich schauen, dass ich mich nicht in Widersprüche verstricke. Und da hat es eine wunderschöne Meise. Es war einmal ein sehr ehrlicher Bäcker, der brauchte jeden Tag ein Kilo Butter. Und der Bäcker war ein ehrlicher Bäcker und kaufte diese Butter im Milchladen. Ein Kilo pro Tag. Und der Milchmann hatte auch den Namen, dass er sehr ehrlich war. Also kümmerte sich der Bäcker nicht groß darum, ob das Kilo wirklich ein Kilo ist, während langer Zeit. Und irgendwann mal bekam er den Verdacht, das Kilo ist irgendwie ein bisschen leichter geworden. Es ist nicht so ganz schwer, wie es sein sollte. Vielleicht ist das Kilo kein Kilo. Und er wog es zwar weniger. Einmal 900 Gramm, 800 Gramm. Dann wieder knapp ein Kilo und er regte sich fürchterlich auf, dieser Mann ist unehrlich, geht zu Gericht und fordert den anderen zu Gericht. Ich kaufe ein Kilo Butter und das Kilo Butter ist weniger als ein Kilo. Der Milchmann, natürlich auch ein ehrlicher Tmimistikoid, kommt zum Richter, das erste Mal, dass er überhaupt mit dem Rechtssystem zu tun hat und entsprechend zittert er und es gefällt ihm überhaupt nicht. Und der Richter sagt, ich nehme an, dass du eine sehr gute Waage hast in deinem Geschäft. Und dann sagt ihm der Milchmann, nein, ich habe keine gute Waage. Dann sagt er, ja, wie wägst du denn ab? Einfach so nach Gutdünken. Nach Hass, verschollen, ich bin doch ehrlich. Also wie machst du das? Ich habe eine Waage gebastelt, die hat zwei Arme, so wie die früheren Wagen, und auf der einen Seite ist das Verkaufsgut und auf die andere Seite lege ich das Gewicht. Und dann sagt er ihm, aber was hast du denn für Gewichte? Sagt er, ja, das ist natürlich so eine Sache. Meine Gewichte, darüber können wir sprechen. Ja, wie machst du denn das? Ich habe keine richtigen Gewichte. Was tue ich? Dieser Bäcker, der jeden Tag zu mir kommt, ein Kilo Butter zu kaufen, er verkauft mir auch Brot und ich kaufe bei ihm ein Kilo Brot. Also nehme ich jeweils das Kilo Brot, das ich gekauft habe und ich lege es auf die Waage und ein solches Kilo gebe ich ihm Butter. Ah, ihr sagt, das Kilo Brot ist kein Kilo? Sorry, das ist doch nicht mein Problem, das ist sein Problem. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die aufzeigt, wie leicht man mit dem eigenen Verhalten konfrontiert werden kann. Klar war es dann der Bäcker, der den roten Kopf hatte und nicht mehr der Milchmann, denn er war bloßgestellt worden auf eine für ihn sehr unangenehme Art und Weise, die er gewissermaßen nicht vorhersehen konnte. Und das ist eigentlich die Gefahr, die wir immer laufen, wie uns Chazal sagen, Eulonum Yom Hadin, Eulonum Yom Atrichecho. Wehe uns vor dem Yom Hadin und wehe uns vor dem Yom HaTrichecho. Bei den Brüdern von Yosef, der Beisalei bringt das, als Yosef sich ihnen bekannt gab, sagte er, an Yosef ha'oid ovichai. Und die Meforschim klagen sich, was bedeutet die Frage von ha'oid ovichai? Sie waren ja nicht zu Hause inzwischen und hatten ihm gerade vor ihm die ganze Story von Jacob Ovino und er überlebt es nicht, wenn du den Benjamin hier behältst und so weiter. Also ist ja klar, Jacob Ovino lebte noch. Also was war das für eine Frage? Und der Beisa Levi sagt auf dieser Basis, Ha'oid Obichai war eine rhetorische Frage. Ani Yosef, wenn ich bin der Yosef, Ha'oid Obichai, hat es euch interessiert, ob der Vater das überlebt oder nicht? Warum? Was ist hier inzwischen passiert? Wo ist der Spiegel? Was hat sich geändert in eurer Verhaltensweise? Und der Bechaeli führt aus, Oilonum Yoimadin, Oilonum Yoimafilchecho, Lo'osid Lo'oi. Gibt es zwei Arten der Beurteilung, die beide nach Monolithan zuschlagen können. Das eine ist der Yom HaDin. Yom HaDin heißt, es ist verboten, das und das zu machen, beziehungsweise, und du hast es übertreten, es ist angesagt, das und das zu tun, und du hast es nicht getan. Das sind klare Übertretungen, quasi, es hat ein Rotlicht und du bist über Rot gefahren. Das ist die eine Seite. Und wie der Bechalevi ausführt, der noch viel schlimmere Ding ist, derjenige, wo wir mit uns selbst konfrontiert werden. Nach dem Motto, Matzik Rosho Umashia Tzadik, Teuerwach Hashem Gam Sheneihem. Dein Postel in Mishlei, wir haben ihn damals gelernt mit Rav Moshe, und Rav Moshe hat gefragt, was heißt das Teuerwach Hashem Gam Sheneihem? Gam ist ja immer der Rabois, Gam bringt etwas Zusätzliches hinein. Was heißt hier Gam? Und Rav Moshe hat damals gelernt, Marschia Tzadik ist eine schlechte Miete. Wenn jemand jeden Menschen schlecht macht, er sieht überall nur das Schlechte, dann verbittert der Mensch. Und man wird ihn los, die Lobel fragen, warum hast du diesen Rov oder diesen Tzadik oder diesen Lerner derart praktisch in die Pfanne gehauen? Warum hast du so schlecht über ihn gedacht? Und er wird sagen, ja. Ich bin halt ein schlechter Mensch. Ich denke über alles schlecht. Ich traue sowieso niemandem. Also den zahle ich auch nicht. Massig Rosho. Und das ist durchaus eine Frage, die man auch bei uns stellen kann. Warum hast du diesen Rosho massig gewesen, vergöttert, gut dargestellt, gut hingestellt, über ihn, also praktisch von ihm begeistert gewesen? Jeder von uns hat irgendwo im Umfeld einen Menschen, auf dem durchaus der Bitui Rosho passen könnte, und man sagt, eigentlich ein feiner Typ. Und der Freundeswellen fragt, warum bist du Mastik Rosho? Man darf das nicht. Kotschig schweigt, sagt gar nichts. Und er sagt nur, schau her, Freundeswellen, ich bin nicht Gott Polizei. Bei mir ist jeder Mensch gut. Ich mache jeden gut. Dann kann es sein, dass HaKadosh Baruch Hu diese beiden erlaubt sich ließe. Das ist konsequent. Aber Matzik Rosho Umashia Tzadik, wenn einer beides gleichzeitig macht, Teuerwach Hashem Gam Sheneihem. Wenn das zusammenkommt, was ist das Gam? Wenn er beides zusammen macht, Teuerwach Hashem, dann ist es ganz nicht. Weil dann wird er konfrontiert mit seiner eigenen Tat. Und seine eigene Tat ist nicht konsistent. Und wenn sie nicht konsistent ist, dann richtet man ihn nicht gegen den Schulchan Aruch, sondern man richtet ihn gegen sich selbst. Euron und Euser Busho, das ist eine bestimmte Art von Schande, vor der uns HaKadosh Baruch Hu behüten möge. Wir haben also hier das Thema Sprechen, Feinheiten der Sprache und das Thema Dilemma zwischen Sprechen und Schweigen, das wir eigentlich durchaus haben dürften. Unser Problem ist, dass wir meistens gar nicht zu dem Dilemma kommen, bevor wir das Wort schon gesagt haben. Das kommt dann nachher. Der Sefer der Kriecher hätte ich doch besser nicht gesagt. Also dürfte es für uns ein ganz klarer, direkter Limut sein, und eine starke Zwille möge uns nach Versprochen den Zechel geben, dieses Dilemma ein bisschen häufiger zu haben, was bedeuten würde, dass wir den Kopf vor dem Reden einschalten und nicht erst nachher. Ich glaube, dann haben wir ein Halochole Meise von diesem Zug hin mitgenommen, der uns für das weitere Leben begleitet.